This is This American Life. I'm Ira Glass. Please stay with us.
I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them, on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read which yet survive, stamped on these lifeless things. The hand that mocked them and the heart that fed. And on the pedestal these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away."
Herzlich willkommen bei der 25. Ausgabe der Retinauten. Es ist ein heißer Tag im August des Jahres 2013 und dennoch haben drei Recken den Weg ins virtuelle Studio gefunden, um Sommer-Blockbuster und Serien-News mit unter Publikumsbeteiligung zu besprechen. Mit dabei sind der Phil.
Hallo.
Und der Marcel.
Hallo.
Und ich bin Chef. Das hätte ich fast Ira Glass gesagt.
Hallo Chef.
Wir fangen an mit Sherlock, einer unserer liebsten Serien.
Also nur euch beide, meine nicht.
Deine, also Phil hasst sie mit aller, mit seiner...
Mit jeder Faser meines Körpers.
Mit jeder Faser seines Körpers.
Ich dachte, jede Faser des Körpers ist glücklich.
Bis auf, wenn Sherlock im Fernsehen läuft.
Okay, also es gibt eine dritte Staffel. Wir haben lange drauf gewartet. Das war auch teilweise, trotz positiver Intentionsäußerungen der BBC nicht ganz klar, weil Benedict Cumberbatch hat es ja doch mehr so die dicken Rollen mit den richtig dicken Schecks am Ende. Stichwort Star Trek und anderes. Aber er hat sich dann doch nochmal in die Rolle geschmissen. Ja, er trägt in die Meerschaumpfeife geschmissen, fast halt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Er hat sich nochmal die Meerschaumpfeife in den Mund gesteckt. Und es gibt eine dritte Staffel. Und es gibt einen Teaser-Trailer dazu, veröffentlicht vorgestern von der BBC. Kann man auf YouTube anschauen und sich freuen. Aber was es, glaube ich, nicht gibt, ist ein Datum.
2014.
Ja. Irgendwann.
Aber schon im nächsten Jahr, oder?
Ja, ich glaube, das wird dieses Jahr nichts mehr. Aber das ist ja bisher auch so gewesen. Also von der ersten zur zweiten Staffel war auch eine Riesenpause und dann sind es ja wieder nur zwei oder drei Folgen vermutlich. Also da ich nichts Gegenteiliges gehört habe, nehme ich mal an, das wird jetzt bei der dritten auch so sein. Dennoch aber natürlich cool und auf jeden Fall was, worauf man sich freuen kann. Und der BBC iPlayer macht sich dann wieder mal bezahlt.
Endlich mal was Handfestes, so ein richtiger Teaser. So. Es ist nicht so, ja, es gibt eine dritte Staffel, wir filmen sie jetzt vielleicht. Nein, hier ein neues Filmmaterial für 20 Sekunden. Fuck yeah.
Genau. Und was war das Bemerkenswerteste deiner Ansicht nach? Watson hat einen Bart.
Ja, er schnubbert.
Holy shit.
Holy shit, das wird alles ändern.
Ihr habt es hier zuerst gehört. Du hast noch einen netten Link zu was Tumblr-ähnlichem.
Ja, es ist kein Tumblr, es ist nur so ein Artikel, wo so ein paar GIFs gesammelt sind. Die zeigen dann sehr ausführlich, dass Benedict Cumberbatch Flüssigkeiten hasst. Also immer, wenn er was trinkt, dann guckt er böse.
Ich frage mich, ob das wirklich so sein Stil des Schauspiels ist.
Er trinkt und dann guckt er.
Ja, er trinkt und dann verzieht er das Gesicht und die haben dann halt untereinander so 15 GIFs in dieser Form. Das ist halt bemerkenswert. Vielleicht ist es halt, ja, vielleicht ist es so ein Markenzeichen von ihm. Lustig, das so komprimiert zu sehen. Benedict Cumberbatch is angered by his brandy und Das untere ist auch super. Benedict Cumberbatch is frustrated by his own salty tears. Ist aber schon etwas älter, glaube ich.
Ja, da war er noch so richtig jung und
proper
und nicht weltbekannt und so.
Ja. Die Literaturfreunde, die Poesiefreunde, die Gedichtfreunde und die Breaking Bad Fans werden sich freuen über den Teaser zur 5. Staffel von Breaking Bad, der gerade rauskam. Ich habe mich für clever gehalten, nachdem ich Ozymandias identifiziert habe, und jetzt lese ich hier den YouTube-Titel gerade, und es steht halt drin. Okay. Also, es gibt einen hübschen Trailer, es gibt nichts Inhaltliches dazu, aber Walter White liest aus dem Off Ozymandias und dazu gibt es nette Einstellungen von Wüste.
Naja, kein Inhalt ist schon ein bisschen falsch, oder? Also es ist ja schon so ein bisschen, so zumindest thematisch wird ja sehr viel gesagt. Es geht irgendwie um zerfallene Königreiche und so. Und
ja gut, aber das ist jetzt, also ja, das ist halt natürlich das Gedicht, und dass sie das jetzt sozusagen für passend halten für das Ende der Serie, sagt natürlich schon was aus, aber das wussten wir ja, also wir als Serienkonnoisseure schon vorher, dass da jetzt noch was passieren wird, ne?
Ja.
In irgendeine Richtung. Aber ja, der Trailer sagt halt nichts direkt. Also ja, das ist jetzt mehr oder weniger halt Interpretation. Warum sollten sie es Ozymandias vorlesen, wenn dann, wenn sich am Ende alle lieb haben? Aber das hatte, glaube ich, auch niemand erwartet jetzt von der 5. Staffel, oder?
Nee. Ja, 11. August, ich freue mich schon. Ich
schreibe das wird
direkt glorreich. Die letzte Klausur so, dass ich, wenn ich fertig bin, dann direkt die erste Folge gucken kann. Das ist einfach perfekt.
Naja, ich fahre morgen nach Budapest, aber ich überlege halt, ob ich frühzeitig abreise oder irgendwo mir ein WLAN suchen gehe, damit ich das schauen kann.
Stil echt Roaming-Gebühren verbrennen, das wäre was.
Ja, das wird teuer, glaube ich. So eine Netflix-Stream in, womöglich noch in HD, das kann ich mir, glaube ich, im Ausland nicht leisten, beim besten Willen nicht. Aber vielleicht gibt es da ja WLANs, wer weiß.
Ist ja nächsten Sonntag dann, ne?
Der 11., ja.
Genau, du fährst ja auf dieses Musikding, ne?
Ich war auf Siget, genau. Und bekomme halt erst am Dienstag dann wieder. Und das sind dann halt 2 Tage, in denen ich das nicht schauen darf. Und ich habe halt meinen Mitbewohnern auch schon versprochen, dass ich es nicht geschaut haben darf. Aber ich überlege halt, ob ich quasi so tue, als ob ich es noch nicht gesehen habe, ob ich es wirklich in Wirklichkeit halt dann gleich anschaue.
So und dann denken alle, du wärst so richtig hardcore, weil dich einfach nichts mehr aus der Bahn wirft und in Wirklichkeit hast du
es. Nein, ich bin so ein guter Schauspieler, ich werde wahrscheinlich einen Weinkrampf bekommen, dann einfach um es authentisch zu gestalten.
Ja.
Okay, die nächste Meldung, die lese ich nicht vor, das musst du machen, Marcel.
Ja, wir erinnern uns, die Lieblingsserie der Anwesenden, Doctor Who, die gibt's ja auch wenn sie gerade so ein bisschen in der Season Break ist und eigentlich nicht viel passiert, bis auf den vergangenen Sonntag, da gab's nämlich dann die große, anscheinend sehr furchtbare Enthüllung des neuen Doktors, also irgendwie haben die eine halbe Stunde Primetime-Fernsehzeit damit verbracht, irgendwelche halbkompetenten Moderatoren über Doctor Who reden zu lassen, um dann endlich zu enthüllen, wer es ist. Und es ist Peter Capaldi oder Capaldi. Und ja, er ist weiß, er ist ein Mann und er ist nicht alt, sagen wir älter. Also über 50, im Gegensatz zu den vergangenen Doktoren, die ja immer jünger geworden sind, haben wir jetzt wieder einen deutschen Sprung nach oben gemacht. Viele sind etwas enttäuscht, weil, es schon seit den letzten 2, 3 neuen Castings den Wunsch gibt, mal eine Frau zu casten, weil es eigentlich keinen Grund gibt, dass der Doktor unbedingt ein Mann sein muss, und auch ein weißer Mann muss eigentlich auch nicht sein, weil der ist eh ein Alien und, oder, ja. Naja, auf jeden Fall ist Peter Capaldi. Ich kannte ihn aus Torchwood, was hier auch keiner gesehen hat, außer ich. Das Doctor Who Spin-off Torchwood, wo er eine große Rolle hatte in einer ganzen Staffel, was jetzt nicht so tragisch ist, weil das passiert irgendwie, da Großbritannien ja nur ungefähr 3 Schauspieler hat, natürlich mit allen Schauspielern, die mal was für die BBC gemacht haben, dass sie irgendwann mal in dem Doctor Who-Universum was gemacht haben. Sie werden wahrscheinlich drüber hinweggehen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt versuchen, irgendwie das in die Kontinuität einzuflechten. Aber trotzdem ganz interessant. Ich bin gespannt. An Weihnachten geht es dann weiter.
Das erinnert mich natürlich ein bisschen an diesen Louis C.K. Sketch, wo er halt über seine eigene Ethnie redet und dann quasi sowas sagt, so, wenn er sich's aussuchen könnte, er würde jedes Mal wieder weißen Mann nehmen.
Ja, man hat es ja schon scheinbar einfacher.
Scheinbar macht das der Doktor halt auch. Warum sich das Leben schwer machen? Nee, ich nehme weißen Mann wieder. Danke, danke.
Ja, auf jeden Fall. Ich verlinke auch mal so ein, zwei kurze Ausschnitte aus einer Serie, in der er vorher mitgemacht hat. Da spielt er, die heißt The Thick of It. Ist irgendwie so eine Politik-ähnliche Serie, wo er so einen Spin-Doktor spielt und sehr, 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 sehr viel flucht.
I've come across a lot of psychos, but none as fucking boring as you. I mean, you are a real boring fuck. Sorry. So I know that you disapprove of swearing. So I'll sort that. You are a boring F star star cunt.
Und naja, wenn er so wenn er auch nur 10% von dieser Fluchrate auch in Doctor Who bringt, das wäre natürlich sehr, sehr toll. Aber da diese Serie auch Kindern gezeigt werden soll, theoretisch, ist wahrscheinlich nicht passieren. Aber ich finde es trotzdem irgendwie cool. Ja.
Also, einen neuen Doktor, die Doctor Who-Welt ist in Aufruhr.
Ach so, genau. Und dann noch dazu, was wir hatten ja mal gemeldet, dass jetzt auch Herr Moffat als Showrunner abtritt, was auch sowas ist, was sich auch viele wünschen. Und da bin ich auch schon etwas dabei, weil in letzter Zeit hat er nicht mehr so das Beste produziert an Skripten und an Ideen. Aber naja, er macht jetzt noch weiter. Also er hat gesagt, er hört jetzt so schnell nicht auf. Was ein bisschen schade ist, weil einer seiner Nachteile ist, dass er keine weiblichen Charaktere schreiben kann. Und ja, das tut halt so einer Sendung auf Dauer nicht so gut.
Ja. Okay, sind wir damit durch?
Ja, wir sind mit der Lieblingsserie durch.
Schade.
Gott sei Dank. Wir haben einen Trailer zu dem Film Mary, Queen of Scots.
Was ist das?
Das ist ein Film über Mary, Queen of Scots. Geschichte und es sieht aus, als hätte Lars von Trier gedreht und es sieht völlig durchgedreht und großartig aus.
Aber es ist nicht ganz so depressiv wie bei Lars von Trier, oder?
Das ist noch nicht so ganz sicher. Er sieht auch schon etwas depressiv aus, aber auch sehr durchgedreht. Deswegen könnte man da durchaus einen Spaß damit haben.
Ist aber wahrscheinlich jetzt eher nicht so die Blockbuster-Kategorie, denke ich.
Nee, nicht so.
Ist mehr so die Arthouse-Ecke.
Ja, aber 16. Jahrhundert, da ist halt da schon relativ viel Blut vermutlich auch am Start und Dreck und so.
Ja, aber Geschichte ist halt langweilig.
Geschichte ist, genau, sagt der Historiker.
Das nervt.
Einfach ja, mal angucken und freuen.
Sonst gibt es nicht so wirklich viel zu sagen, aber es hat tatsächlich ganz interessant gefilmt. Kann man aus dem Trailer schon ablesen. Und es gibt, glaube ich, auch noch kein Datum, wann der in Kinos sein wird, aber im September kann man ihn vielleicht auf Festivals sehen. Also wenn ihr bei euch in der Nähe ein Festival habt, könnt ihr Glück haben unter Umständen. Glück haben könnte man auch unter Umständen mit dem neuen X-Men Teaser Trailer, was auch immer, oder Hints aus einer viralen Webseite. Marcel, du hast den Link gepostet, hast du mehr rausgefunden?
Ja, also es irgendwie, ich habe die Kontinuität, verstehe ich nicht mehr von dem X-Men Filmuniversum, aber irgendwie Days of Future Past, irgendwie jetzt in der Zukunft, aber auch nicht so alternative Zukunft oder so, keine Ahnung. Mit so großen Robotern, die irgendwie Mutanten jagen sollen und so. Und eigentlich ging es mir nur um diesen kleinen Teaser, der da so war. Das ist ein Werbespot für diese Sentinels, und diese Firma, die diese Mutanten-Unterdrückungsgeräte baut. Und die ist irgendwie so schön, weil sie so schön subtilen Mutantenhass schürt. Das finde ich immer sehr schön, wenn es nicht so auf die Fresse ist, sondern so ein bisschen so, oh ja, sie können damit ihre Kinder schützen und so. Und das sind halt riesige Kampfroboter. Das ist sehr schön. Ja, so, sieht sowieso ganz nett aus, dieses Days of Future Past. Patrick Stewart ist mal wieder dabei. Das freut mich immer sehr, wenn der mal wieder Arbeit bekommt. Und
ich muss ja gestehen, dass ich die letzten X-Men-Filme nicht gesehen habe. Das war ja dieser
X-Men First Class.
Den Wolverine? Ach, der First Class war tatsächlich ganz okay.
Den Wolverine habe ich auch nicht gesehen, ich glaube, das war auch begründet nicht gesehen, wenn ich es noch richtig weiß.
Da hat man, glaube ich, auch nicht viel verpasst, wenn ich ihn richtig im Kopf habe. Das ist halt so, Wolverine kratzt andere Leute. Mehr war da, glaube ich,
ja, nicht. Cool. Ja, wir bräuchten mal vielleicht so einen Comic-Experten irgendwie. Das ist so kompliziert geworden mittlerweile. Ist echt schwierig.
ja, ich weiß nicht, ob da jetzt wirklich noch.
Also die Kontinuität ja, quasi zwischen den Franchises ist mir nicht klar. Also man scheint sich jetzt ja zumindest so in dem in der Avengers mit den ganzen Spin-offs oder andersrum irgendwie darauf geeinigt zu haben, dass das schon irgendwie ein kongruentes Universum ist. Aber ist das jetzt bei X-Men auch genauso oder?
Also vom Gefühl theoretisch her, schon, ich, die Filme sehen immer so aus, aber als
Zeit
würde das irgendwie
und so, ne? Und Alternativuniversum und so Zeug.
Okay, vielleicht reden wir mal irgendwann drüber und wenn wir da ein bisschen was zu sagen können, das wäre vielleicht mal ein ganz interessantes Ding, so einen kleinen Überblick, welche Franchises eigentlich gerade wo am Start sind und auf welchen Teil so ihrer eigenen Geschichte sie eigentlich Bezug nehmen, gerade in den Filmen. Mal schauen, ob wir das hinkriegen.
Ja, also ich würde auch nicht so viel Zeit damit verschwenden, sich da jetzt arg drüber aufzuregen, aber...
Naja, nicht aufregen, aber ich meine, so mit das Interessanteste bei den Comics finde ich ja immer, die werden ja so das, was man Filmen immer gerne vorwirft, dass sie ja ständig rebootet werden, das hat halt einfach so irgendwie demnächst 100 Jahre Tradition bei Comics, werden halt immer mit im aktuellen Zeitgeist neu erfunden quasi. Und wenn man da mal so irgendwie Verbindungen dazu ziehen könnte, wäre es ganz cool. Ich warte ja auch noch auf einen Superman Red Dawn Film. In dem Kontext mal erwähnt.
Mit dem Russen.
Ja, genau.
Da gab es doch auch irgendwann, wann war das? Vor 2 Wochen oder so die Meldung, dass es einen Film geben soll, wo Superman und Batman zusammen drin zu sehen sind.
Ja, das kommt auch, das ist auch schon relativ angekündigt. Ich habe auch den Namen, wusste ich mal, der war irgendwie so was Bescheuertes, so wie Batman vs. Superman oder so. Ja, Batman und Superman. Das Casting steht noch nicht fest. Es ist ja, der Nolan macht ja nichts mehr mit dem guten Fledermausmann. Ist wahrscheinlich auch nicht mehr Christian Bale dann. Wird interessant. Ich habe jetzt nicht so ultra viel Interesse. Der Superman ist irgendwie nicht so der interessanteste Charakter. Aber vielleicht ist er mit Batman zusammen ja irgendwie mehr Spaß, wenn sie sich dann gegenseitig ein bisschen auf die Fresse geben oder so. Und
also es klingt eigentlich eher nach totaler Fanboy-Film, aber ansonsten totaler Trash. Also wenn das ein guter Film wird, ist eine Riesenleistung, finde ich.
Ja.
Aber das dauert ja, glaube ich, noch.
Ja, das ist noch nicht so weit. Aber die Marketingmaschine ist ja immer ganz gut dabei, auch schon frühzeitig Dinge zu tun. Und so erste Informationen zu leaken und so.
Das ist ja, glaube ich, so der Klassiker auf Schulhöfen. Batman gegen Superman, wer würde gewinnen?
Ja, aber sie sind doch eigentlich ja so im Comic-Universum sind die doch die meiste Zeit irgendwie so BFF. Und es ist doch so, dass Superman auch irgendwie weiß, dass Batman im Zweifelsfall auch mal ownen könnte, wenn er böse wird. So habe ich das immer mitbekommen. So, weil Batman ist halt super clever und der hat wahrscheinlich irgendwie einfach nur, falls er es vielleicht mal braucht, immer Kryptonit dabei und ja.
Ja, also ich bin ein bisschen so auf der Seite von Phil. Ich glaube, einerseits ist das echt so der feuchte Traum von Superman/Batman-Geeks. Aber der letzte Superman-Film hat mir halt auch eher wenig Hoffnung gemacht, dass das wirklich eine Sache wird, die irgendwie mehr als ein bisschen Schauwert bietet. Und ja, also ich bin da auch skeptisch. Außerdem spielt es halt so ganz offensichtlich einfach so in diese Fanboy-Karten, so ist halt fast schon anbiedernd. Ja. Ich finde halt, das kann man halt irgendwann mal machen, wenn einem sonst die Ideen ausgehen, aber jetzt haben sie einen Superman-Film gedreht und jetzt müssen sie tatsächlich schon einen Crossover machen, weil sie sich anscheinend schon so sicher sind, dass das jetzt, also ich weiß nicht, das ist ein bisschen mehr, also es ist nicht so, als ob irgendwie super viel Zeit für Charakterentwicklung gewesen wäre im Man of Steel gerade dieses Jahr. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt wirklich Not getan hat, den jetzt gleich in den Topf zu werfen mit Batman und mal kräftig umzurühren.
Es hat dann ein bisschen was von Alien vs. Predator. Das ist ja auch so ein Wunsch der Fans letztendlich gewesen, die zwei Sachen mal zusammen zu zeigen und ist aber nie so richtig, hat nie so richtig abgehoben.
Ja, es gab ein paar ganz gute Spielauskopplungen des Ganzen.
Ja. Eins.
Ja, eins stimmt. Eigentlich war es nur eins, du hast recht, ja. Aber ja, also bei diesem konkreten Fall bin ich halt echt skeptisch, weil es halt so, ja, weil es halt ein bisschen billig wirkt und auch unnötig in der Phase. Aber okay, müssen wir jetzt nicht tot diskutieren. Irgendwann wird er rauskommen und dann werden wir, können wir ihn immer noch schlecht reden.
Dann können wir immer noch sagen, wir wussten.
Ja, dann können wir immer noch sagen, wir haben schon immer gesagt, dass er scheiße wäre.
Schon vor 3 Jahren.
Ja, genau. Oh, Zack Snyder.
Oh, es ist so wahr.
Mhm. Marcel, hast du denn schon The Newsroom in seiner aktuellen Staffel gesehen?
Ja, also die ersten...
Hat ja wieder angefangen.
Es hat jetzt wieder angefangen, haben wir vergessen zu melden. Das letzte Mal hat mich etwas geärgert. Aber ist jetzt seit 2 Wochen raus, glaube ich. 2, 3 Wochen so. Mhm. Ja, ich habe die ersten 2 Folgen, wenn mich nicht alles täuscht, schon gesehen. Hat mir auch ganz gut gefallen so. Ich habe das Gefühl, so dieses Politik-Gebäsche hat nicht nachgelassen, sondern ging eher noch weiter. Das finde ich ganz angenehm, wenn man so ein bisschen... Also sich auch mal getraut wird, irgendwie politische Aussagen zu treffen. Es stört mich immer noch, dass irgendwie alle Charaktere, die inkompetent sind, auch weiblich sind und die dann auch immer so nicht mit Technik umgehen können und so. Und das ist immer so ein bisschen, es ist immer so ja, bemüht.
Das war auch das Erste, was quasi schon wieder hochgekocht war an Diskussionen zu der Serie. Also erstmal ist es, glaube ich, macht sie halt da weiter, wo sie aufgehört hat, und sie hat halt als eine gute Serie aufgehört, deswegen geht es jetzt auch ganz gut weiter. Aber diese Frauensache, die wird langsam echt ein bisschen befremdlich. Es ist nicht mal so, dass die halt irgendwie komplett retardiert sind, die Frauen in der Serie, aber nachdem das halt eigentlich so eine, also nachdem jeder einzelne Charakter irgendwie so mit ungefähr 200 Worte in der Minute redet, und sich nie verspricht und stets halt mit Weisheiten jongliert, fällt's halt einfach auf, wenn jemand so unheimlich, ja, wenn jemand irgendwie so doof ist, wie das halt, ja, die weiblichen Figuren in dieser Serie sind.
Ja, aber sie sind ja auch nicht immer so ungefähr.
Nee. Und ich meine, diese Sendungsleiterin und so, die es ist ja nicht so, als ob die da irgendwie nur die Parias wären, aber es ist halt schon so, Wenn halt irgendwas Doofes passiert, ist die Chance halt schon relativ hoch, dass es halt, ja, eine Dame der Schöpfung war. Und so in der ersten Staffel habe ich auch noch gedacht, ja, jetzt regt euch halt nicht auf, es ist halt so, aber das scheint mir irgendwie schon Methode zu haben und ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Also, ja, weiß ich, ist das jetzt irgendwie nur faules Drehbuch oder ist das irgendwie so, ja, einfach Ahnungslosigkeit oder ich weiß es auch nicht. Aber ja, es ist vielleicht auch, ja, es macht es nicht zu einer schlechten Serie oder so, aber es fällt mir jetzt halt auch langsam auf, dass das tatsächlich ein wiederkehrendes Moment zu sein scheint.
Aber diese Geschichte mit dem so News, aktuelle News aufarbeiten und so, also nicht aktuelle alte News aufarbeiten.
Vor 2 Jahren.
Ja, das gefällt mir immer noch sehr gut. Also auch jetzt sind jetzt so bei den Occupy-Protesten und so angekommen und dann sieht man auch so ein bisschen, wie das so in den Redaktionen irgendwie sehr lange überhaupt nicht ernst genommen wird, bis es dann plötzlich losgeht und so.
Ja, und es ist noch faszinierender, dass es halt alte News sind, finde ich, weil wir ja quasi schon mit der Weisheit der Zukunft da jetzt zuschauen und halt schon ungefähr wissen, wo es hingehen wird, und wir sind quasi den Darstellern und den Figuren halt schon ein bisschen voraus, und das ist ein ganz, ganz cooler Moment gerade in der Serie, finde ich. Ist nicht ganz so deutlich gewesen in der ersten Staffel, wo es halt immer hieß, wir haben hier einen Anschlag, und dann konnte man sich noch im Groben dran erinnern. Bei so Sachen, die eben über längeren Zeitraum gehen, wie jetzt Occupy Wall Street beispielsweise, ist es halt ganz interessant zu sehen, wie sie es erst eben komplett unterschätzen und es halt einen gibt, der sich da so ein bisschen einbringt und den guten, richtigen Riecher hat und so. Das ist echt spannend zuzuschauen, und immer noch, die Dialoge sind halt immer noch so ein Fest für die Sinne, würde ich fast sagen.
Ja, also ich finde auch die eine der Storylines ist ja so der Campaign Trail von dem Romney, also die Präsidentschaftskandidatur.
Richtig, die Präsidentschaftswahl steht
die
an,
ist,
ja.
Die ist sehr schön, also weil sie zeigt halt, wie schwierig und es ist, da vernünftig einen Bericht zu machen, und weil die Leute, die halt die unangenehmen Fragen stellen, die dürfen halt dann einfach nicht mit dem Kandidaten reden oder sie bekommen halt einfach keine Antworten. Das finde ich sehr schön, weil das zeigt dann halt auch, man kann ja sehr viel sagen, so, ja, warum stellen die dem nicht mal die Fragen? Dann weiß man halt auch so ein bisschen, warum. Weil sie können halt nicht.
Genau. Noch was zu Newsroom? Sonst machen wir weiter.
Ja, mir geht dieses ganze Soap-Geschichte geht mir immer noch ein bisschen auf die Nerven. Aber das scheint irgendwie Pflicht zu sein, dass Serien komische Romanzen haben.
Ja, das ist richtig, aber da muss man sich, glaube ich, einfach dran gewöhnen, dass ohne geht's halt nicht anscheinend.
Ja, und sie ist auch so furchtbar konfus, ich weiß auch immer gar nicht, was da überhaupt alles passiert, das ist irgendwie so.
Naja, sie ist halt schnell, ich weiß gar nicht, ob sie konfus ist, aber sie ist unheimlich schnell und wenn man so wie ich gerne mal mit dem iPad vorm Fernseher liegt und was parallel macht, also das geht halt gar nicht bei der Serie, das Wenn man da eine halbe Minute mal nicht aufpasst, hat man unter Umständen halt komplett verloren.
Nein, diese komische Liebesgeschichte finde ich so konfus, wie irgendwie, ja, also, der hat den und die hat und die Mitbewohnerin und die Freundin und irgendwie im Internet und irgendwas mit einem Bus und keine Ahnung.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber. Ja, ich gehe wahrscheinlich halt einfach mental drüber weg, weil ich es gewohnt bin, dass mich diese Love Stories einfach nicht interessieren. Und dass sie mir nichts geben. Aber ja.
Ja, wir erinnern uns noch an eine Serie, die auch sowas mit Politik versucht hat, aber so ein bisschen anders. Nämlich
Zombieland.
Genau, ja, Zombieland.
Genau, die politische Serie
Zombieland. Da ging es, das ist Gesellschaftskritik, Zombies sind Gesellschaftskritik. Nee, es ging um diese andere Serie mit John Goodman, deren Titel ich schon wieder vergessen habe.
Alpha House.
Wir
haben da mal eine Pilotenprüfung dazu gemacht.
Richtig.
Wir erwähnen das jetzt im Kontext von alten Neuigkeiten, aber ich habe das Gefühl, wir sind die alten Neuigkeiten trotzdem noch schuldig, weil wir damals ein paar, also zwei Serien aus dieser Amazon-Eigenproduktionsreihe besprochen hatten. Das erwähnte Zombieland und außerdem eben Alpha House.
Aus dem Pilotencasting.
Genau, und wir haben nie gesagt, was eigentlich draus geworden ist, und deswegen habe ich gedacht, wir reichen das jetzt einfach mal nach. Wir hatten ja noch quasi diskutiert, wie viele von diesen Serien dann jetzt quasi von Amazon auch tatsächlich bestellt werden und inwieweit da das Zuschauerfeedback mit einfließen wird. Und vielleicht sollten wir dann mal einfach nochmal konstatieren, dass Amazon, ich glaube im Juni noch oder Ende Mai, sich tatsächlich dazu entschieden hat, 5 dieser Serien in einer vollen oder wie auch immer, in welchem wie auch immer gearteten Umfang zu bestellen. Und das ist immer noch nicht Zombieland. Das hat, glaube ich, einfach insgesamt nicht, also sagen wir mal, ähnlich großen Anklang gefunden wie bei uns.
Hated it out
das bedeutet of nicht allzu viel, ja genau. Hated out of existence, sagte der Macher dazu auf Twitter, glaube ich. Aber die Serien, die es geschafft haben, war das bereits erwähnte Alpha House, das man sich auf jeden Fall mal anschauen kann. Pilotenprüfung Nummer, wer hat's parat?
26.
Pilotenprüfung Nummer 26. Wer es noch im Podcast-Feed hat, könnt ihr euch nochmal reinhören. Wir haben da ein bisschen drüber gesprochen. Es gibt, die zweite Show heißt Betas. Ist mehr so in der Welt von Startups angesiedelt, mehr so auch, glaube ich, die lustige Ecke. Und 3 Kinderserien haben sie geschafft.
Ja, ziemlich krass.
Ja, N-Bots, Creative Galaxy und Tumble Leaf, letzteres sogar auf sehr kleine Kinder zugeschnitten, mehr so, glaube ich, die Teletubby-Zielgruppe.
Aber es steht bei 2 von 3 steht irgendwas von Scientific Thinking dabei.
Ja gut,
das verwundert mich, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es ja das neue Ding bei Kinderserien.
Also ich habe keine der 3 Kinderserien gesehen, ich kann es gleich mal sagen und kann da deswegen auch überhaupt nichts dazu sagen. Aber es ist interessant, dass es 5 geschafft haben und ja, dass Zombieland nicht darunter war, hatten wir ja schon mal berichtet, aber ja, dennoch überraschend finde ich. Ich hätte viel Geld wahrscheinlich darauf gewettet, dass sie Zombieland trotzdem produzieren.
Tja, nur besser, dass du nicht gewettet hast.
War besser, dass ich nicht gewettet habe sie scheinen da auf jeden Fall die Kommentarspalten gelesen zu haben. So viel können wir schon mal, davon können wir mal ausgehen.
Wunderbar.
Jetzt haben wir noch ein bisschen artfremde Diskussion.
Ja, so ein bisschen seltsame Dinge, die mir so oder uns so im Internet begegnet sind. Und ich.
Ah, wir haben noch was vergessen.
Ja.
Du hattest noch, noch das Bedürfnis, den DLC zu Bioshock Infinite zu besprechen.
Ach so, ja, also nicht so großartig, aber ich dachte, da wir über Bioshock Infinite mal gesprochen haben, sollten wir das vielleicht erwähnen.
Ja, das ist ganz interessant, weil es gab ja einen Season Pass, den sie quasi zum Start des Spiels mitverkauft haben. Und dieser Season Pass bedeutet, das ist jetzt nicht keine neue Erfindung oder so, das gibt es schon eine ganze Weile, dass man halt so die ersten, wie auch immer, wie viele, meistens halt 4 oder 5 Downloadable Content Updates, also quasi Updates mit mehr mit Inhalt, der eben dem Ursprungsspiel hinzugefügt wird. Das ist jetzt eine griffige Formulierung gewesen.
So dass
man die quasi, zu einem Preis eben dazu kauft, meistens sind das so 20, 25 Euro. Und bei Bioshock Infinite gab es das auch mit der Besonderheit, dass man das zwar kaufen konnte, aber dass keiner wusste, was es eigentlich geben wird und wann das kommen wird. Und jetzt haben sie quasi am 30. Juli, also vor kurzem, einfach gesagt, ach ja, hier ist übrigens der Content, erstes Add-on, da ist es, ihr könnt es runterladen. Und nachdem es vorher nicht angekündigt war, war es ein bisschen überraschend. Sie haben jetzt, glaube ich, 2 angekündigt. Das erste ist schon da. Das ist tatsächlich auch nur, soweit ich das sehen kann, quasi in Horde-Mode. Also
ihr
schießt auf Gegner und das war's, ja. Und sie haben aber auch eine Rückkehr nach Rapture, also die Unterseestadt aus Teilen 1 und 2. Und da wird es dann wohl auch Story geben und das wird dann das zweite DLC sein und da haben wir aber noch kein Datum dazu.
Aber ich freue mich schon, Rapture ist, es geht vor allem mal nach Rapture, bevor irgendwie alles zur Hölle gefahren ist, so. Also noch so unzerstört und nicht alle gestört und alle irgendwie wollen dich erschießen. Ja, sehr interessant. Sie haben sich da ja eine ganz schöne Möglichkeit offen gelassen mit ihrem Infinite und unendliche Parallelwelten-Gedöns. Da können sie sozusagen Geschichten erzählen, wie sie Lust haben und die Kontinuität einfach ignorieren. Interessant, dass sie sich nicht was Neues ausgedacht haben, aber auch vielleicht irgendwie verständlich, weil Aperture, das war was anderes. Rapture hat ja schon viele Fans, da gehöre ich auch dazu.
Ist ja jetzt auch nur ein DLC-Add-on und ist ja auch kein, also normalerweise ist ja das, was man da so als Download-Kram bekommt, immer so mittelmäßig unterhaltsam, weil da einfach nicht so viel Zeit reingesteckt wird wie in ein vollständiges, langes Spiel.
Ja, also dafür, dass dieser erste Teil jetzt halt auch so ungefähr, 12, 15 Euro kosten soll, wenn man es einzeln kauft. Also nach dem Anschein nach interessiert mich das erste jetzt halt mal gar nicht, weil es ist, wenn wir mal ehrlich, also diese Kampfsequenzen, das war quasi halt der schlechteste Teil des Spiels und da brauche ich jetzt nicht noch mehr davon. Interessant wird es natürlich wieder, wenn sie ein bisschen Story machen und das werde ich mir dann auch anschauen. Das erste ist, interessiert mich nicht. Außer jemand sagt mir jetzt, sie haben das Kampfsystem komplett überarbeitet und jetzt ist es plötzlich toll geworden, aber ich habe da bisher noch keine einschlägigen Meldungen.
Ich hoffe halt, dass es wieder viel Story und Sachen angucken und so ist und nicht so viel irgendwelche Mobs erschießen.
Das zweite dann.
Ja.
Ja, aber das erste soll ja wirklich nur Valerio.
Also der Trailer sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Also es ist irgendwie so, Raptor halt und Elizabeth und so alles.
Rapture.
Wunderbar. Ja, bleiben wir noch kurz in der Spielecke. So, eine dieser Dinge, die mich immer wieder faszinieren, wenn da eine Meldung über den Weg läuft, ist EVE Online. Das ist so ein Massively Multiplayer Online Spreadsheet-Game, wo man so Raumschiffe hat und dann handelt und aufeinander schießt und irgendwie da gibt es eine ganz, ganz ausgefeilte Wirtschaft, ein ausgefeiltes Wirtschaftssystem, das da irgendwie Dinge tut und Menschen verbringen sehr viel Zeit damit.
Und also EVE Online ist ein MMO, um es mal kurz zu sagen, ein Massively Multiplayer Online, nicht Roleplay-Game, aber halt ein Mehrspielerspiel. Und das Besondere ist, dass die Macher sich halt sehr stark zu diesem Konzept der Freiheit verschrieben haben. Es gibt keine Storyline, die man jetzt irgendwie verfolgt. Es liegt eigentlich alles in der Hand von den Spielern, sich quasi in dieser Welt heimisch zu fühlen und zu unternehmen und sich zu beschäftigen miteinander und mit der Spielwelt und so. Und ja, ich bin auf diesen Link gestoßen, als ich ich war einfach auf The Verge, das ist also so eine Tech-News-Seite eigentlich, und die haben dann plötzlich einen Livestream von dem, was sie das Largest Space Battle in History genannt haben. Also sie haben quasi live kommentiert, wie zwei solcher Spieleallianzen aus EVE Online sich in einem Sektor getroffen haben und um den gekämpft haben. Und das hat mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil ich dachte, wir wären eigentlich noch nicht so weit, dass jetzt quasi seriöse Presseerzeugnisse anfangen, Livestreams von Online-Schlachten im Weltraum zu zeigen. Aber anscheinend ist es soweit. Und es ist auch interessant, weil bei EVE Online gibt es ja irgendwie diesen Rückkanal quasi zum echten Geld. Und das heißt, wenn die sich da irgendwie ihre Großkampfschiffe zerschießen, dann kostet es halt echt Schotter. Und so war es hier wohl auch wieder.
Ja, ein bisschen schade, dass wir nicht wirklich im Weltraum rumfliegen, sondern stattdessen zu so tun, als würden wir im Weltraum rumfliegen. Ja. Aber naja, immerhin, ich finde es trotzdem irgendwie cool. Und das ist so wir leben in so einer verfickt seltsamen Zukunft. Das ist unfassbar.
Ist EVE Online nicht dieses Dings mit dem Dust 541 oder wie das Ding heißt?
Genau, das ist bestimmt genau das mit dem Dust 541.
Das 541 war dieses 514 hieß es, glaube ich, dieses komplett gescheiterte FPS-Ding, oder?
Ja, aber das ist, glaube ich, ja dasselbe wie...
Also es spielt im selben Universum und sollte, glaube ich, so eine zusätzliche Einnahmequelle sein.
Ja, das war die Möglichkeit, ist aber, glaub ich, also ganz gedacht war es irgendwie so, dass es, meine ich, PlayStation-exklusiv war und du hast dann eben quasi dieses Dust 514... Hm. So als Ego-Shooter-mäßiges Spiel.
Genau, aber man konnte so keine drei Schritte machen, ohne DLC zu kaufen und sonst war es auch nicht so doll, wenn ich mich noch recht entsinne. Oder hast du da mehr Infos?
Nö, ich wollte das mal testen für einen Freund, hab's aber irgendwie, genau, ich konnte da nicht rein, weil es noch Beta war und da musste man so ein Dings haben, was ich nicht hatte. Mhm. Ich fand da die Idee ganz erstmal so theoretisch ganz nett, dass man eben Spieler hat, die an der Konsole quasi hier so Nahkampf auf dem Boden machen und die aber in diesem EVE-Online-Universum integriert sind und quasi die ganzen MMO-Strategiespieler da mit ihren Raumschiffen das Ganze koordinieren konnten und mit denen kommunizieren konnten und so. Mhm. Aber ja, ich habe dann auch nachdem es aus der Beta raus ist und gestartet ist, auch nicht mehr wirklich was davon gehört.
Ja, es hat einen Wert von 60 auf Metacritic. Mit einem Ausreißer von 91, aber die meisten sind dann doch eher, sagen wir mal, mehr im rot markierten Bereich. Also ich glaube, bei der Kritik ist es durchgefallen und ja, wenn ich mich noch richtig entsinne, waren die Spieler auch einigermaßen empört darüber, wie man quasi pausenlos dazu angehalten war, extra Geld für quasi alles auszugeben und das ist
free to play.
Ja, free to play, kein tolles Verkaufsargument, zumindest für Leute wie mich. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen.
Ja, Weltraum ist cool. Wollte ich natürlich noch warnen. Die Schlümpfe sind untote Schwule und Star Wars ist okkult und man sollte sich von diesem ganzen Scheiß fernhalten.
Okay, nächstes Thema. Du hast, ja, das habe ich auch schon mal gesehen. Das ist so eine seltsame, ich glaube, die haben das mal, entweder das lief in den USA im Fernsehen oder die haben das tatsächlich auf DVD verkauft, aber das sind so ein paar.
84, da gab es noch keine DVDs, glaube ich.
Ja, auf VHS dann eben. Also das ist auf jeden Fall, da sitzt ein Geistlicher und noch ein,
ja. So evangelikale Christen aus den USA, die sind ja manchmal so ein bisschen schwierig.
Unterhalten sich, genau, haben hübsche Frisuren und unterhalten sich über Kinderspielzeug und wie die das Werkzeug des Satans sind, die Kinder zu machen. Hat echt was Surreales. Du hast einen Link gefunden, wo die komplette 1 Stunde 32 Version da ist. Ja, wenn's mal richtig langweilig ist, kann man sich das mal antun. Das ist schon surreal. Also wow.
Ja, es sind auch so ein paar Timecodes dabei, dann kann man direkt vorspulen, so wenn sie über Dungeons and Dragons reden und Star Wars und die Schlümpfe. Aber zwischendurch geht's um He-Man, das ist auch sehr gut. Völlig bizarr. Also ich kann das überhaupt nicht verarbeiten, wie absurd das alles ist. Dann gucken sie am Anfang, gucken sie dann Scooby-Doo und dann Und dann ist das natürlich das Werk des Satans und die Jugend wird programmiert und ja, herrlich. Vielleicht einfach so zwischendurch, wenn man mal so ein bisschen so eine Dosis Wahnsinn haben will, kann man da einfach mal kurz vorbeigucken.
Ja, oder wenn man gerade fertig ist mit Mulholland Drive und noch ein bisschen in dem Mindset bleiben will vielleicht. Aha. Ja, das lassen wir mal weg. Du hast noch, ja, ich weiß auch nicht, ob das...
Ja, das ist, finde ich, auch nicht so wichtig, aber irgendwie extrem. Es ist einfach so seltsam, diese Welt. Da hat irgendjemandem wurde sein Handy geklaut und sein iPhone und der Mensch, der es geklaut hat, hat Fotostream nicht ausgemacht und dieser Typ, dem das Handy geklaut wurde, der hat halt dann einfach mal ein Tumblr draus gemacht, wo er jetzt die Fotos von diesem Typ postet. Es ist einfach alles so absurd. Das hättest du mir mal irgendwie vor 10 Jahren sagen müssen, wie die Zukunft aussieht, dann hätte ich halt auch nur gelacht. Naja. Mhm. Kino.
Oh Mann. Wir waren im Kino, ja. Und das ist, der Podcast wälzt sich auf seinen Höhepunkt zu. Wir haben ein paar Filme gesehen. Und du hast Only God Forgives gesehen. Wir hatten echt schon so lange keinen Content mehr mit Ryan Gosling.
Ja, Ryan Gosling ist einfach in jedem Film. Das ist halt, da muss man halt auch auf einmal klarkommen.
Also ich hab mir viel Mühe gegeben, in den letzten 4 Wochen keinen Film mit Ryan Gosling zu sehen. Es war nicht einfach. Ich musste mir manchmal Augen und Ohren zuhalten und aus dem Kinosaal laufen, aber es hat geklappt. Aber erzähl doch du mal über Only God Forgives.
Ja, Only God Forgives ist der neue Film von dem Herrn Nicholas Windig Refn. Der Herr, der Drive gemacht hat. Über Drive haben wir, glaube ich, auch ausführlich mal gesprochen. Oder vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet.
Also ich bild mir auch ein, dass wir mal drüber gesprochen hätten.
Ja, und er ist interessant, sehr, sehr, sehr ruhig irgendwie, sehr...
Also nicht Drive, du meinst jetzt Only God
Forgives. Only God Forgives ist irgendwie sehr, so sehr meditativ, sehr, sehr brutal, irgendwie so sehr, sehr, also
wie Drive quasi.
Visuell sehr, sehr krass, also sehr eindrücklich. Nee, nicht so wie Drive. Drive hat ja wirklich so einen Actionfilm, so Actionfilm-Anklänge, wo dann wirklich so das alles abgearbeitet wird, irgendwie so die Love Story und die sonst was. Das ist hier gar nicht. So viel Story hat dieser Film gar nicht. Es geht einfach um Rache und um ja und Vergeltung und seltsame Dinge. Also ich tue mir sehr schwer damit, diesen Film zu verstehen. Ich weiß, man kann da sehr viel, der hat irgendwie thematisch, gibt der sehr viel her, so was man da drin sehen kann. Ich weiß es einfach nicht. Also ich fand ihn sehr gut. Also allein schon so von das Visuelle allein beschreibt, ist nicht diese ganze Stimmung, die dieser Film hat. So, er spielt irgendwie in Thailand, glaube ich. So die Fremde, die da thematisiert wird, so diese Detachment ist das Wort, für das mir gerade keine deutsche Übersetzung einfällt.
Mhm. Befremdlich?
Ja, man fühlt sich so von allen entfremdet, auch von den Charakteren irgendwie, weil die sind alle so seltsam und ja.
Aber Ryan Gosling spielt schon den stoischen...
Ja, Ryan Gosling sagt, glaube ich, in dem ganzen Film kein Wort.
Den stoischen Wortkargen.
Also, nein, vielleicht sagt er so zwei Sätze oder so. Mhm. Ja, also er treibt es auf die Spitze. Also er hat auf jeden Fall, egal was er dafür bezahlt wurde, er wurde pro Wort extrem gut bezahlt. Weil im Prinzip schaut er nur sehr gebrochen und sehr, sehr kaputt. Aber es funktioniert halt irgendwie. Also es ist auch... Er schlägt sich, er kann das auch irgendwie dann doch vielleicht etwas besser als er jetzt bei Place Beyond the Pines. Das fand ich manchmal etwas seltsam. Da hat er jetzt also fast schon viel geredet.
Was ja relativ interessant ist, Only God Forgives hatte ja nur ein Budget von 4,8 Millionen und ist damit nach heutigen Maßstäben eine ziemliche Indie-Produktion.
Ja, er fühlt sich auch sehr indie an.
Ist auch nur etwa ein Drittel von dem, was Drive hatte. Insofern ist es erstaunlich, dass sie nach dem, ja doch, kann man wahrscheinlich sagen, ziemlichen Erfolg von Drive sich entschieden haben, das ein bisschen noch ins Extrem zu treiben, zumindest nach deiner Beschreibung, das Ganze auch noch mit einem sehr reduzierten Budget.
Ja, also er fühlt sich auch sehr nach Arthouse oder so an. Also das ist nicht, hat nicht kein, nichts im Sinne von Drive, weil Drive war ja schon ein sehr, also er war schon relativ Mainstream-tauglich, würde ich mal behaupten. Mhm. Das ist dieser Film, ist das auf jeden Fall nicht. Dafür ist er viel zu rätselhaft und so einfach ganz viele Sequenzen, wo nicht gesprochen wird, wo einfach Musik ist und Dinge passieren und ja. Also kann man mal angucken. Man muss auch damit klarkommen, dass wirklich zwischendurch Gewalt passiert und relativ viel davon. Mhm. Ja, also ich fand es sehr interessant. Vielleicht jetzt nicht unbedingt so, wenn man mal schnell so was knallt angucken will, dann doch lieber Pacific Rim, da reden wir dann gleich drüber.
Okay. Kurze Umfrage, wir haben uns ja immer nicht vorbereitet. Hat noch jemand Now You See Me gesehen?
Leider nicht, der war auf meiner Liste, weil die Trailer irgendwie dann doch ganz interessant waren, aber ich bin gerade am Quantenmechanik lernen, ich kann gerade nicht so viel ins Kino gehen.
Gut, dass du es sagst, weil das war tatsächlich auch der Grund, warum ich sehen wollte. Auf Deutsch heißen die übrigens Die Unfassbaren, falls ihr Kino in der Nähe habt. Und der Grund, warum ich da rein wollte, war tatsächlich, weil die Trailer sehr interessant waren. Das heißt, ich bin jetzt wieder der lebende Beweis, Werbung funktioniert halt. Und für mich war das eigentlich so vom ganzen Setup, von der Prämisse her, ein ziemlich cooler Sommerfilm.
So ein Heist-Movie, oder?
Ja, genau. Das war auch so dass die Idee, mit der ich dann quasi ins Kino gegangen bin. So, Ocean's 11 auf mit Illusionisten oder so. Also die grundsätzliche Idee ist, wer es noch nicht weiß, vier Illusionisten von Format, also so Leute, die man in Las Vegas trifft, so denkt an, ich weiß nicht, David Blaine Penn and Teller vielleicht oder David Copperfield oder sowas, schließen sich zusammen und der Trailer impliziert halt, sie rauben halt eine Bank aus. Und das ist eine coole Prämisse, finde ich, weil man kann unheimlich viel damit machen, man kann quasi viel von den Charakteren spielen, der Cast war relativ, der hat was gekostet, sagen wir es mal so, Jesse Eisenberg spielt mit, kennt man aus Social Network.
Mit viel mehr Bart als sonst.
Ja, freut mich auch, dass er inzwischen Bartwuchs hat für ihn. Mark Ruffalo ist bekannt als Hulk vielleicht. Woody Harrelson kennt man auch aus Zombieland oder so. Dann gibt es noch Isla Fisher, die mitspielt. Und Dave Franco, der ja anscheinend der Bruder ist von dem anderen Franco.
James.
Ja, habe ich gelesen zumindest.
Cooler Typ.
Genau. Und dann natürlich noch Michael Caine und Morgan Freeman.
Ja, er ist der Bruder von...
Sehr grundsätzlich schon mal ein Grund, ins Kino zu gehen, wenn man Michael Caine und Morgan Freeman im selben Kino sieht. Was meine ich?
Michael Caine.
Michael Caine. Und natürlich Morgan Freeman. Ich wünschte, ich könnte jetzt auch Morgan Freeman nachmachen.
Man kann
Morgan
Freeman nicht nachmachen.
Wenn ich das könnte, hätte ich 100 Millionen Hits auf YouTube. Um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen, es geht darum, dass vier Illusionisten eine Bank ausrauben und außerdem ist der Film nicht sehr gut. Leider. Ich weiß, er hat momentan eine 7,4 auf IMDb. Ich weiß auch nicht, wie das geklappt hat. Ich fand ihn in fast allen Aspekten unterirdisch. Das Einzige, was man vielleicht noch positiv erwähnen könnte, ist die Schauspielleistung. Aber der Film hat so viele Probleme, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstens, wenn man sich sozusagen in das Terrain von Penn & Teller begibt, dann will man halt schon so ein bisschen mit Illusionen spielen und auch damit quasi dem Zuschauer ein bisschen immer einen Schritt voraus zu sein. Wenn man jetzt allerdings den Film bis zum Ende schaut, stellt man halt fest, es war doch weniger David Copperfield und mehr hier die Hütchenspieler am Zoologischen Garten in Berlin. Ja, also das ist, glaube ich, so das Hauptproblem, das dieser Film hat.
Oh, das ist ja schon enttäuschend.
Dass er keinen Respekt vor dem Publikum hat, dass er Entscheidungen trifft, so im Verlauf, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Es gibt beispielsweise so Szenen, sie zeigen dann immer wieder Live-Programm, also sie zeigen dann quasi die Shows, die diese vier machen. Sind schön inszeniert so, stellt sich das vor, ja, so könnte das wahrscheinlich wirklich aussehen auf einer Las Vegas-Bühne. Und dann kommen sie halt plötzlich mit irgendwelchen CGI-Scheiße. Also dann macht der eine irgendwie eine Seifenblase, man sieht es auch schon im Trailer übrigens, Dann steigt da die andere rein und dann fliegt sie in der Seifenblase nach oben. Und ich weiß nicht, was mir das jetzt sozusagen geben soll, weil es halt offensichtlich CGI, ja. Also das ist kein Trick, das ist nicht Illusion, ja. Das können sie halt machen, weil es halt ein Kinofilm ist. Und das sind so Szenen, bei denen ich überhaupt nicht weiß, was sie eigentlich machen wollen. Also soll mich das jetzt wirklich faszinieren? So soll ich da hinschauen, so, oh Mensch, das sind aber tolle Illusionisten, ja, vor dem Publikum. Ja, nein, es ist ein Kinofilm. Ich weiß, wie die das gemacht haben, ja. In After Effects oder so. Also, ja. Und der ganze Storyverlauf, der ist auch höchst fragwürdig. Das Ganze läuft dann natürlich noch auf einen Twist zu. Zum Ende hin, auch das ist kein Spoiler, das war wahrscheinlich auch schon mit dem Trailer klar. Und spätestens da wird dann wieder so die Hütchenspieler-Assoziation auch wieder, also war bei mir dann wieder ganz stark. Es ist wirklich schade, wie wenig sie quasi aus der Sache gemacht haben, weil der Film sich einerseits sehr wenig ernst nimmt, ja, also was so, sagen wir mal, interne Kohärenz angeht. Und andererseits nimmt er sich aber wieder unheimlich ernst, wenn er dann quasi so ein Motiv vom Anfang am Ende wieder aufgreift und dann wahrscheinlich erwartet, dass man als Zuschauer ganz gebannt auf die Leinwand starrt und denkt, oh wow, mein Gott, war das jetzt deep. Oh, das war eine Anspielung auf, manchmal muss man das große Bild sehen und oh mein Gott, ich hab mich total in die Irre führen lassen, aber in Wirklichkeit ist es halt einfach nur, ja, ziemlich dünn und leider etwas unerfreulich. Ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie besser über den Film sprechen, aber er war ein ziemliches Ärgernis, um es mal klar zu sagen.
Also ich glaube, ich muss mir den echt mal angucken, weil er hat eigentlich überall so gute oder so gute Kritiken bekommen.
Was meinst du mit überall?
Was war das hier?
Meinst du die 35 auf Metakritik oder?
Pressekritiken.
Meinst du den Rotten Tomatoes Score von?
Ich schau gleich hier, was da immer alles so rumfliegt. Empire UK, Filmstarts.de.
Ja. Also ich kann auch schon verstehen, wenn man ihn nicht scheiße finden kann. Ja, ich will jetzt niemandem irgendwie meine Meinung aufoktroyieren. Man kann sich wahrscheinlich auch gut unterhalten fühlen, wenn man sagen wir mal wenig Wert auf irgendwie darauf legt, als Zuschauer respektiert zu werden. Aber für mich hat das halt nicht funktioniert.
Der Film irgendwie so von den Infos, die es dazu gibt, an The Prestige erinnert.
Ja, ja, das war auch meine Hoffnung. Und The Prestige ist ein hervorragender Film. Leider ist dieser Film nicht so. Also muss mal zu sagen, das Ende von The Prestige, ja, wir spoilern nichts, aber vielleicht erinnert ihr euch noch dran, das Ende von The Prestige war deutlich glaubhafter und, sagen wir mal, besser, also der Weg auf das Ende hin war bei The Prestige deutlich besser gestaltet als hier in diesem Film. Okay. Und das will einiges heißen, glaube ich. Also ich konnte mich mit dem Ende von The Prestige deutlich besser abfinden und ich fand das, eigentlich fand ich es ganz gut, hier nicht.
Aber dann vielleicht gar nicht schlecht, dass ich doch nicht zu dem Film zu Now You See Me ins Kino gegangen bin, sondern vielleicht eher was für einen DVD-Abend.
Ja, oder Netflix-Abend oder whatever oder was auch immer.
Ja.
Ja.
Ja. Aber
alle gesehen haben wir Pacific Rim. Ich überlege nur kurz, ob ich vielleicht noch kurz was über den anderen Film, den ich noch gesehen habe, sagen will.
Achso, da ist noch einer.
Auch wenn das so ein bisschen in Monolog ausartet jetzt leider.
Ach, mach ruhig, aber, du machst das gut.
Oh, vielen Dank. Bitte. So nett von dir. Weil ja Multiplex-Kinos auch Vorteile haben, bin ich dann anschließend gleich noch in The Conjuring gegangen. Und der war überraschend hervorragend. The Conjuring ist der neue Horror-Flick von James Wan. Den könnte man kennen von Saw, also dem ersten Saw, dem guten Saw und auch Saw 4, dem nicht so guten Saw. Aber primär erinnern wir uns an das erste Saw. Und der hat bisher allein in den USA so 110 Millionen eingespielt und ist relativ sicher, dass das so der zweit-, dritt- oder viert erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten sein wird damit.
Conjuring oder Saw?
The Conjuring. Ah. Und das hat mich ein bisschen überrascht, weil, also erstens mal ist er hervorragend, um es gleich mal zu sagen, aber warum er so ein großer Publikumserfolg ist, also weiß ich nicht. Er greift quasi nichts auf, was so die Horrorfilme der letzten Zeit irgendwie kommerziell erfolgreich gemacht hat. Ja, er hat keine Wackelkamera, es ist kein Found-Footage-Film. Er hat ja vielleicht so eine Pseudo-Rechtfertigung von basierend auf einer wahren Story, aber ansonsten ist das ein sehr klassischer, fast schon, sagen wir mal, die Geschichte wieder aufgreifender, also die Filmgeschichte wieder aufgreifender Horrorfilm. Und ich fand das sehr, sehr angenehm. Ja, man sieht endlich mal wieder, was eigentlich passiert. Der nimmt sich unheimlich viel Zeit für seine Einstellungen. Der Regisseur und der DP hat unheimlich ein gutes Gefühl, dafür Spannung aufzubauen und wirklich Tonnen von Spannung. Ich habe es ja, glaube ich, schon...
Hau rein. Kurz sagen, was für eine Horror-Story das ist.
Oh, das ist die klassischste Horror-Story, die man sich vorstellen kann. Deswegen habe ich sie gar nicht extra erwähnt.
Ach so.
Es ist quasi, wir begleiten ein Pärchen, das Ehepaar Warren, Ed und Lorraine, sind gespielt, übrigens sehr gut, ich erwähne das nicht nochmal extra, also die Schauspielleistungen sind durch die Bank sehr gut, von Patrick Wilson und Vera Farmiga. Und das sind so, also die hat es wohl wirklich gegeben irgendwann mal früher. Die klären quasi Berichte von paranormalen Aktivitäten auf und fahren dann in so ein Farmhaus, wo gerade eine Familie eingezogen ist in Rhode Island.
Und das ist verflucht.
Und das ist verflucht, genau. Und das eine Besonderheit ist noch, das Ganze spielt eben quasi dann, als die beiden eben auch tatsächlich gelebt haben, nämlich 1971, also wahrscheinlich leben sie jetzt noch, aber ihr wisst, was ich damit meine. Sie haben das quasi in der Zeit belassen und auch das eine sehr gute Entscheidung. Das befreit den Film eben von, sagen wir mal, modernen Dingen wie, oh, und jetzt haben plötzlich alle keinen Handyempfang mehr, weil wir haben keine Idee, wie wir jetzt noch Spannung weiterhalten können, wenn die Leute einfach die Polizei anrufen können. Das heißt, es hat auch, sagen wir mal, gewisse Vorteile für die Story, dass das eben in der Zeit spielt. Und es ist auch einfach sehr schön gemacht. Also es ist sehr, sehr authentisch. Es gibt tolle Kostüme. Das Haus sieht authentisch alt aus. Die Autos sind wunderschön. Sogar so die, wie sage ich's, also so Mann-Frauen-Rollen und so werden immer mal wieder aufgegriffen und sehr schön, sagen wir mal, zeithistorisch behutsam behandelt. Und um nochmal darauf zurückzukommen, was ich gerade sagen wollte vor deinem Einwurf, es ist für mich halt eine totale Erholung gewesen, weil es gibt so ein paar Jumpscares, kein großer Fan davon, aber ansonsten benutzt der Film eigentlich keine billigen Gimmicks, um Spannung zu erzeugen. Ja. Er nimmt sich viel Zeit für Horror im allerklassischsten Sinn, ja, lange ruhige Bilder, quietschende Türen, und ganz, ganz wenig CGI, also eigentlich ein Meisterwerk. Also ich hatte es ja schon mal erwähnt, ich glaube bei, wie hieß dieser Slasher, den ich neulich gesehen hatte, Cabin in the Woods, hatten wir, glaube ich, drüber geredet.
Kurz,
ja. Da bin ich ja drin gesessen und habe eigentlich gedacht, ich habe keine nennenswerten Emotionen mehr, wenn ich diese Filme schaue. Ja. Es ist mir völlig egal, was mit den Leuten passiert, es ist mir völlig egal, wie furchtbar die umgebracht werden. Ich sitze da quasi so mit so als Filmsnob drin und denke mir, wie haben sie das wohl gemacht? Ah, CGI, schade. Ah, nee, hier war es eine Puppe, nett. Aber hier war das überhaupt nicht so, ja. Die Charaktere sind alle toll, also die Figuren sind toll charakterisiert. Man interessiert sich quasi für die Geschichte, man interessiert sich für die Familie, man fühlt mit den Leuten mit, man hat das Gefühl, quasi nicht so die gottgleiche Position des Zuschauers zu haben. Man fühlt sich involviert in dem Ganzen. Und es ist ein hervorragender Horrorfilm. Mir fehlen so ein bisschen die Worte, genau zu beschreiben, was ihn eigentlich so besonders macht, weil eigentlich greift er quasi nur ja, die Bildsprache von wirklich, wie erwähnt, zu den klassischsten aller Horrorfilmen auf, ja, The Shining oder wie hieß Mädchen hängt an Decke?
Exorzist, irgendwas.
Ja, vielen Dank, The Exorcist. All das greift er halt wieder auf und mich wundert, dass das immer noch so gut funktioniert, aber hier ist irgendwie, ja, haben sich alle Sterne im Himmel irgendwie mal richtig aufgereiht und hier funktioniert es ganz hervorragend.
Ja, man kann mit gutem Handwerk schon noch relativ viel auch
reinigen. Er ist handwerklich hervorragend und er ist locker, das Sounddesign dieses Films ist locker das Beste, das ich dieses Jahr gesehen habe und vielleicht das Beste, das ich in einer sehr langen Zeit gesehen habe. Also mir fällt gerade ehrlich gesagt nichts ein, was auch nur annähernd das Klanginventar dieses Films irgendwie was vergleichbar mit diesem Film wäre. Also da würde ich sagen Oscar-Bait momentan. Mal schauen, was das Jahr noch bringt, aber holla die Waldfee und schaut euch den bitte an, damit nicht nur schlechte Filme irgendwie mal ganz oben in den Charts stehen.
Ja, ich aber, kann ja naja, das mit dem zumindest Horror, in den das USA kann ich ja nicht so, aber alle anderen guckt's
bitte. Oh, du wirst an. In die Hose scheißen. Aber nee, der Film ist echt ernsthaft, also wow, nicht schlecht.
Nee, das muss nicht sein. Aber schön, wenn Leute gute Filme machen, das freut mich immer.
Ja.
An der Stelle sei noch kurz eingeworfen. Wir haben ja mal in der letzten Folge gesagt, dass wir ein bisschen mehr über Kurzfilme reden wollen oder zumindest mal gelegentlich darauf aufmerksam, wenn das Internet mal wieder was Schönes ausspuckt. Und das wollte ich mal schnell tun. The Final Moments of Carl Brandt heißt der. 16 Minuten. Science-Fiction-Kurzfilm. Sehr schön, sehr professionell. Interessant. Finde ich gut. Einfach mal angucken. Ich will da jetzt nicht so viel drüber reden, um was es geht. Das ist am besten, wenn man das einfach mal so anguckt.
Also sehr hohe Produktionswerte hat er auf jeden Fall schon mal, was erstaunlich ist, weil der Channel ist Nerdist. Das sind die mit dem Nerdist-Podcast,
ja, aber
oder?
Ich glaube nicht, dass die das selbst produziert haben, ehrlich gesagt.
Ja, also ich...
Ich erkenne die Namen nicht. Man erkennt irgendwie den Paul Rubens, Pee Wee Herman hat er irgendwie mal gespielt. Hat man irgendwie schon mal so also peripher habe ich den Namen schon mal gehört, aber kann ich jetzt nicht zuordnen. Ja, interessant, einfach mal schauen. Ist gut.
Cool.
Für mehr Kurzfilme in diesem Internet.
Ja, Film, den wir, glaube ich, alle gesehen haben. Und eigentlich gar nicht erstaunlich viele Menschen sonst außer uns. Pacific Rim hatten wir jetzt, glaube ich, auch ungefähr 25 Mal auf neue Trailer hingewiesen. Im Zulauf darauf, dass der Film dann eben auch irgendwann mal tatsächlich rauskam. Und erzähl doch mal, wie fandet ihr ihn?
Ich fand ihn also ziemlich cool. Erstaunlich, also irritierend gut. Also ich fand ihn irritierend für mich. Es hat mich irritiert, wie gut ich ihn fand. So.
Ja, ich fand den auch erst super gut, dann kurz danach kurz schlecht und dann wieder sehr gut.
Aber ja, also ich fand gut, ich find's schade, dass es nicht ein totaler Erfolg ist, weil der hat so die richtigen Zutaten, glaube ich, um das, um wirklich auch einen großen Impact zu haben.
Ja, es ist ein bisschen ein seltsamer Kinosommer, ganz allgemein. Irgendwie schneiden alle Filme viele Filme überraschend schlecht in ihrem Heimatland USA ab.
Ja, international hat der gerockt, ne? Größter Start in China und so.
Aber in den USA sehr enttäuschend. Übrigens, nicht alleine, beispielsweise Die Schlümpfe 2, ganz entsetzlich gefloppt, gerade dieses Wochenende, habe ich gestern gelesen.
Unerklärlicherweise.
Ja, ich weiß auch. Ja, gut, es ist immerhin der zweite Teil, das heißt, sie haben es schon mal probiert. Hatte wohl ein sehr solides Budget, hat aber gerade mal 18 Millionen eingespielt. Das heißt, das wird schwierig werden, da auf eine schwarze Null zu kommen. Und ja, Pacific Rim irgendwie, da war es, glaube ich, auch klar, zumindest nach dem, was man gelesen hat, dass der wohl eher international stark sein wird. Vielleicht ist es auch einfach darin begründet, dass der Film relativ international ist. Ja, ich habe das auch gleich, glaube ich, auf Twitter gelobt, nachdem ich rauskam. So der Großteil des Films spielt in Hongkong. Wir kriegen eine kurze patriotische Amerika-Szenerie gezeigt. Ansonsten ist das quasi halt die Menschheit gegen X. Was ich sehr begrüße.
Naja, wobei die Amerikaner am Ende ja schon den Tag retten.
Ja, Marcel, das versteht sich von selbst. Also.
Aber es ist halt schon auch, also ich kann das nachvollziehen, weil das ja schon eher so von der Story her und vom Thema und auch von den Bildern her alles mehr so
Mecha eben, so die japanische Riesenroboter-Franchise. Genau.
Eher, ne? So Asien-based alles.
Ja.
Und das kommt ja traditionell einfach in der westlichen Welt nicht so, ist es halt einfach nicht so populär wie da, und deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen, dass es da, habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, aber wenn es so ist, dass es da ganz gut abgehoben hat, der Film, weil für die ist es letztendlich einfach so Animes im,
also in, als in Japan, Actionfilm. Ja, in Japan ist er relativ spät gestartet, da habe ich auch gar keine Zahlen jetzt, also ich habe da nicht extra nochmal danach gesucht, aber international war er auch ohne Japan schon sehr stark. Mhm. Was halt irgendwie schon extrem frustrierend ist, wenn man überlegt, dass diese kreuzdummen Michael Bay Transformers Filme ja also Geldscheißer sind für ihren Verleih. Und hier macht halt mal jemand Riesenroboter richtig, ja, ohne sagen wir mal Witze auf dem Niveau eines Vierjährigen. Und der bombt halt, ja, was die Einnahmen angeht. Das ist schon ein bisschen, ja, ein bisschen demotivierend irgendwie. Aber das soll jetzt ja niemanden davon abhalten, quasi diesen Film zu sehen, weil der lohnt sich schon.
Also vielleicht um kurz den Vergleich, den hatte ich natürlich auch mal wieder im Kopf. Ja. Aber Transformers hat ja auch den Vorteil, dass es ja ein bekanntes Franchise verfilmt. Und jetzt das Pacific Rim ist ja quasi so aus westlicher Sicht aus dem Nichts, ohne dass jemand sich was drunter vorstellen kann. Deswegen denke ich mal, also das erklärt für mich, dass Transformers aber einfach schon bessere Voraussetzungen hat, um das Publikum anzuziehen.
Aber sind Riesenroboter, die sich und Riesenmonstern aufs Maul hauen, nicht relativ selbsterklärend? Also braucht man da wirklich eine dicke Backstory dazu? Oder?
Ja, aber so heißt ja der Film nicht. Also ich gehe von einem ganz platten, ja, Kinozuschauer aus, und der hört vielleicht bei einem Freund oder liest auf einem Plakat oder sonst wo Pacific Rim, kann sich nichts drunter vorstellen und geht weiter. Ja, und wenn halt auf dem Plakat aber steht Transformers Teil 5 oder so, dann ist das, boah, geil, hier Roboter, scheiß.
Aber
so.
Ich glaube, also was ich in meinem Freundeskreis auch festgestellt habe, dass es schwierig ist, irgendwie diesen Film so zu erklären, warum man ihn gerne anschauen will. Weil ich glaube, wenige Leute das gerne hören, was sie sonst für bekloppte Filme gucken. So, weil wenn du jetzt wirklich so denen direkt ins Gesicht sagst, ich gehe jetzt einen Film gucken, in dem riesige Roboter sich mit Monstern prügeln, dann kommen die sich dann irgendwie ein bisschen veralbert vor. Aber wenn sie sagen, ich gehe jetzt in Transformers, dann kommen sie vielleicht noch mit. Also ich weiß nicht, oder irgendwie sowas. Es ist irgendwie, also ich musste in den Film auch tatsächlich allein gehen, weil keiner mitgehen wollte, war sehr traurig.
Ach so.
Ja, das heißt ja eigentlich nur, dass wir quasi Michael Bay Filme weiter schlecht beleumunden müssen, damit quasi die Chance, dass man sich halt lächerlich macht, wenn man sagt, man geht jetzt in den neuen Michael Bay Film, quasi größer ist, als wenn man sagt, ich gehe jetzt einen Film angucken, wo sich Roboter aufs Maul hauen. Ja, eigentlich muss die Antwort dann sein, was, den scheiß Transformer? Nein, in den guten. Und dann, Ja, also wir müssen einfach weiter schlecht über Michael Bay Filme reden, glaube ich. Das ist die einzige Lösung.
Ich habe schon gemerkt, dass es ein Guillermo del Toro Film ist.
Woran hast du das gemerkt?
Ja, also ich habe das dran einfach an dem Stil, aber nur teilweise. Also es war
weniger Steampunk.
Es war halt für mich irgendwie weniger Del Toro als in zum Beispiel in Hellboy. Irgendwie haben sie es irgendwie geschafft, das vollständiger durchzuziehen, diesen Stil. Und jetzt bei Pacific Rim hatte ich, also zum Beispiel gerade diese ganze Story um diesen, ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt, aber der Organhändler-Typ.
Ron Perlman, meinst du?
Genau, ja. Und wie halt der Wissenschaftler sich da hinwuselt durch das Hongkong, war das ja, glaube ich. Wie das alles ausstaffiert war und die Klamotten und das CGI und die Kostüme und so, das war schon alles, fand ich, sehr Del Toro-Stil. Und auch jetzt zum Beispiel, und einige Sachen bei den Robotern eben, also wie die Roboter ausgesehen haben, wie die Piloten in den Robotern drin agieren.
Das ist
vor
ja
allem diese ganzen internationalen Teams, also diese Russen und diese Chinesen, das war schon so sein Stil, aber dann war eben dazwischen für mich immer so, also gerade vielleicht so diese Amerikaner und die Schauspieler, die gespielt haben, waren irgendwie, haben halt irgendwie nicht so ganz reingepasst. Also es hätte für mich einfach noch ein bisschen besser ausstaffiert, ein bisschen mehr angereichert sein können. Ich hatte halt so das Gefühl, manchmal hat dieser schöne Stil einfach so einen Bruch drinne gehabt, wo man so ein bisschen rausgefallen ist und gemerkt hat, ja, da hat es nicht mehr ganz so gegriffen, und dann kam wieder eine gute Szene, wo es wieder ein bisschen eine schöne Welt war und dann wieder nicht so viel. So,
du redest jetzt also von der Optik und von der Ausstattung?
Ja.
Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen eigentlich. Ich fand den sehr konsistent eigentlich. Er ist halt nicht, sagen wir mal, ist nicht immer gleich bildgewaltig. Ja, es gab so relativ viele Szenen eben in dieser Hongkong-Basis. Ich denke, das kann man sagen, ohne zu spoilern. Die ist halt, sagen wir mal, ja, irgendwie ein bisschen zweckmäßig. Also nicht so richtig doll viel fürs Auge.
Naja, zweckmäßig ist schon ein großes Wort für eine Basis, bei der das Büro vom Chef irgendwie einen Kanal in der Mitte hat.
Ja, das ist etwas seltsame architektonischen Entscheidungen, die da getroffen wurden. Aber naja, also ich meinte jetzt mehr so, ja, es sieht halt nicht aus wie ein iPod, sieht halt mehr aus wie eine Hülle eigentlich. So, das meinte ich damit. Also es ist nicht wirklich Eye-Candy, es ist halt ein bisschen viel grau, ein bisschen viel braun und ja, vielleicht meinte das Phil das, ja. Aber um nochmal einen Kontrapunkt zu bilden, also die ersten 20 Minuten dieses Films, die sind glorreich. Ja, wenn man quasi sieht, wie diese Piloten dann in diese Riesenviecher einsteigen, wie man wirklich mit Kamerafahrten so ein Gefühl dafür kriegt, wie unfassbar riesig diese Roboter, die Hunter, ne, die Jäger. Ja,
vor allem wie super, super durchgedreht diese ganze Geschichte eigentlich ist, wie sie dann so in den Kopf einsteigen und der fällt dann so 100 Meter runter auf den Roboter und so.
Ja, aber das, also da hatte ich ein bisschen feuchtes Höschen.
Ja, es ist schon geil.
Das ist einfach glorreich. Ja, das ist, also
ich glaube, am besten hat mir das gefallen, einfach wie die Piloten da in dem Roboterkopf dann drin hängen. So wie diese Halterung einfach gemacht ist, ne? Dass diese sich komplett bewegen, aber eben überall angedockt sind an dieses, wie nennt man das? Keine Ahnung.
Ja.
Dieses Gestell, wo die drin hängen, genau.
Ja, das brachte so ein bisschen, also Logikprobleme mit sich, aber können wir vielleicht, ja.
Ja, es war nicht mehr, es war glaube ich nicht so ganz, also man hatte auch nicht das Gefühl, dass das jetzt so richtig hundertprozentig gut funktionieren kann, wenn man es mal versucht technisch umzusetzen,
aber
sah gut aus.
Ja gut, also ich glaube diese Dinge sind einfach physikalisch, die Monster übrigens auch, sind halt einfach unmöglich.
Das läuft
aber
nicht nach
gut,
Physik, das ist die Rule of Cool, die da das...
Ja, und da, ich würde mich auch total dieser Regel unterwerfen, also ich habe da auch keine Einwände dagegen quasi. Ja. Nee, was ich jetzt eher meinte, ist halt so, was mir ständig aufgefallen ist, die hängen ja quasi in so sehr mobilen Apparaten drin und bewegen sich dann eben so, wie sich der Roboter bewegt. Und dann gibt's aber eben diese Kampfszenen, wo sie dann quasi schlagen und dann kommt Widerstand und dann stehen sie halt in diesen Dingern drin und machen so ja, das ist mir klar, dass das quasi erforderlich ist, um halt irgendwie eine Spannung beim Zuschauer zu erzeugen, aber es ergibt halt technisch nicht sehr viel Sinn, weil offensichtlich brauchen sie ja nicht ihre Muskelkraft, um diese 300 Meter großen Dinger zu bewegen. Also was genau machen sie denn quasi mit,
ja, das ist, glaube ich,
mit
so ein bisschen
diese Anspannung mit jeder Faser ihres Körpers? Also ja.
Das ist aber, meine ich, dann, das fand ich jetzt schon nachvollziehbar, weil das eigentlich so eine Art quasi Force Feedback auf Ecstasy ist. Also es ist so wie, wenn du einen Xbox-Controller in der Hand hast und du läufst da halt durch irgendeinen Spiel, wo ein Erdbeben passiert und dann wackelt der Controller halt und du musst halt ein bisschen den festhalten, dass er nicht aus der Hand springt.
Ja, aber das war ja nicht das was hier war. Also der Vergleich wäre dann quasi, wenn dich ein Monster festhält, dann blockiert halt dein linker Analogstick und du musst den quasi dann auf den Boden legen und mit dem Fuß den Analogstick irgendwie mit höchstem Kraftaufwand wieder freikriegen oder so. Das ist halt eine seltsame Konstruktion. Ich meine, was haben die sich überlegt, als sie sich die Dinger gebaut haben? Ja, immer wenn Widerstand kommt, ja, wir könnten halt quasi einen Knopf bauen, dass halt diese Motoren, die quasi den Arm steuern, halt einfach auf 100% gehen, oder wir machen dann Force Feedback, das halt die Piloten zwingt, quasi körperliche Höchstleistungen zu vollbringen, um diesen Arm dann weiter zu bewegen. Also ja. Also ich verstehe, das hatte natürlich...
Eine andere Erklärung könnte auch noch sein, oder andere Argumentation, dass die ja irgendwie, das habe ich nicht so ganz, also so in der Tiefe habe ich es nicht verstanden.
Das gibt es, glaube ich, auch nicht so viel zu verstehen.
Nee, ich glaube, es ist auch eine tote Diskussion, aber erzähl weiter.
Mit ihrem Nervensystem oder mit ihrem Hirn direkt an der Maschine hängen und dass vielleicht diese Energie oder dieser Wille vom Gehirn aufgebracht werden muss, damit der Roboter auch reagiert oder so.
Driven by Brain Power. Aber es
sah auf jeden Fall cool aus.
Ja, also es ist so... Dieser Film, ich finde, den kann man so ganz schön so in zwei Ecken teilen. Man kann sich irgendwie so das Visuelle und die Rule of Cool anschauen und sich einfach nur furchtbar freuen, weil der ist sehr, sehr einfallsreich, ganz, ganz detailliert und also visuell jetzt erzählt da sehr viel interessante Sachen und auch sehr.
Na, da muss ich kurz einhaken, weil einfallsreich ist er jetzt eben auch nicht an allen Stellen.
Nee, aber ich finde, er hat schon sehr viel, also auch so detailverliebt und so, und man sieht auch sehr viel im Hintergrund, was nur mal so kurz vorbei poppt, was gar nicht im Dialog referenziert wird. Irgendwie so diese ganze Charakterisierung von den anderen Piloten da, die Russen mit ihrem coolen U-Boot-Roboter, der so irgendwie wo so ein Wasserturm oben drauf gebaut wurde aus unerfindlichen Gründen. Die werden ja im Prinzip nur visuell eingeführt, und das finde ich schon sehr cool, wie das funktioniert und wie gut es auch funktioniert.
Es funktioniert, glaube ich, weil auch der Zuschauer eigentlich immer Teil, also ist eigentlich immer also eingeweiht, oder? Also ich glaube, der Film nimmt sich nicht tot ernst und der Zuschauer ist aber quasi Bestandteil. So. Er unternimmt alles, um quasi so ein halt überlegt zu wirken. Ja, also diese langen Kamerafahrten, es wird viel erklärt und ja, hier sind 40 Dieselmotoren, die quasi die Gelenke steuern und so. Er unternimmt schon viel, aber er versucht jetzt auch nicht, sagen wir mal, so ein ernsthaftes Gesicht zu halten, die ganze Zeit.
Ja, er hat auch wirklich drüber. Spaß.
Man hat unheimlich viel Spaß. Genau, man hat unheimlich viel Spaß und man hat auch immer das Gefühl, es ist halt gerade noch so viel Augenzwinkern dabei, dass man auch irgendwie als, sagen wir mal, Mensch über 14 mit irgendwie, wie soll ich sagen, mit der Brille eines Filmkritikers, der irgendwie das Gefühl hat, alles schön zu sehen, trotzdem noch Spaß haben darf, weil man halt immer das Gefühl hat, hier darf man auch mal Mensch sein in diesem Film. Mir fällt keine bessere Formulierung ein.
Also das Einzige, was mich wirklich ein bisschen enttäuscht hat, war das Monster-Design. Weil da hätte ich jetzt, genau an der Stelle hätte ich eigentlich auch vom Regisseur dann mehr erwartet, dass da der Anspruch höher ist. Aber das Monster-Design war halt einfach zu... Also ich hätte mir gerne gewünscht, dass die Monster alle ein bisschen anders aussehen und nicht alle gleich.
Ja, aber da war doch schon ordentlich Abwechslung drin, oder? Es gab die Schwimmviecher und dann gab es die anderen... Ja, also keine Spoiler, es gab noch andere Viecher und so. Die sahen halt alle, sagen wir mal... organisch aus, aber auch hinreichend fremdartig, fand ich. Also
ja, schon fremdartig.
Man hatte auch nie das Gefühl, das ist jetzt quasi...
Der Unterschied zwischen den Monstern an sich halt, ne?
Also du meinst, ja...
Ja, die gehören ja schon zur gleichen Art TM.
Also mir ist die auch eher positiv aufgefallen, weil man quasi nie das Gefühl hat, keine Ahnung, oh, das ist jetzt ein Riesenhai oder oh, das ist jetzt das Cloverfield-Monster oder so. Die waren schon, sie haben sich tatsächlich untereinander nicht so extrem unterschieden. Ich meine, sie kamen halt alle aus dem Wasser, das heißt, sie mussten halt irgendwie, sie konnten halt kein langes Fell haben, weil das wäre irgendwie auch blöd gewesen, wenn sie halt aus der Tiefe des Pazifik kommen.
Ja, man hätte jetzt ja zum Beispiel einfach mal so ein was Schlangenmäßiges machen können, was einfach keine Beine...
Ja, aber du brauchst halt was, damit die riesigen Roboter irgendwie Faustkampf und Ringen machen.
Genau.
Ja.
Ja, und dann ist es natürlich auch irgendwie eine einzig große Liebeserklärung an so Mecha-Filme und Anime und Manga und alles.
Ja, aber ohne jetzt so zu voraussetzungsreich zu sein.
Nee, aber so alle Tropes irgendwie werden schon abgedeckt, so dieses, wir schreien jetzt die Attacke, die wir gerade machen und so, da muss ich dann doch schon sehr lächeln. Schwert aktivieren.
Ja. Genau. Ja, das Schwert. Okay, das wäre vielleicht auch nochmal so ein Punkt, wo man an diese Force-Feedback-Frage nochmal anknüpfen könnte, aber können wir uns vielleicht auch sparen. Ja, also mir hat das sehr gut gefallen. Es hat offensichtlich diese Anspielung drin, aber man muss sie auch, glaube ich, nicht zwangsläufig jetzt verstehen. Also auch ohne die einschlägigen Anime oder Manga gesehen zu haben, kann man, glaube ich, echt auch viel Spaß haben mit dem Film. Und ich hatte es auf jeden Fall.
Ja.
Um nochmal sozusagen auf die Hinmoderation zurückzukommen, ich habe gerade mal geschaut, wie es aktuell aussieht. Er hat tatsächlich von seinem Budget von 200 Millionen etwa nur 90 eingespielt, domestic, also in den USA, aber mittlerweile über 200 Millionen in den ausländischen Märkten. Übrigens, Japan kann ich nicht finden, möglicherweise ist er da immer noch nicht gestartet.
Da geht er bestimmt super ab.
Ja, aber in anderen Märkten ist er sehr gut angekommen. Russland beispielsweise, Südkorea und insgesamt sind wir dann so bei 300 Millionen. Das heißt, er hat einen ordentlichen Gewinn schon eingefahren und hoffentlich kriegen wir da mal mehr davon zu sehen. Ja.
In Japan werden bestimmt schon alleine die ganzen Neon Genesis Evangelion heißt
das. Das muss ich mir unbedingt mal angucken. Ich glaube, das ist ziemlich
Fans,
cool.
Die werden das schon
mit
100 Millionen wahrscheinlich alleine
schon. Ich weiß gar nicht, ob und wann das dann noch startet. Wir bereiten uns grundsätzlich nicht vor.
Ich fand übrigens den, auch richtig gut fand ich den Sound. Der hat richtig geknallt bei dem Film, das fand ich gut. Und ich hatte auch ein bisschen Glück, es war ordentlich laut im Kino. Also nicht so, wie man es manchmal hat, dass es zu leise ist.
Mhm.
Und das, also Sound fand ich richtig gut und ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, ich habe ihn in 3D gesehen. Ich fand
leider,
3D war sehr, sehr gut.
Ah ja, da könnten wir vielleicht noch was dazu sagen. Also ich habe ihn gesehen in IMAX 3D OV.
Mhm. Perfekt.
Nein.
Nicht? Bist du taub jetzt?
ich war etwas taub, ja. Aber ich hatte auch 2 Tage lang so ein leichtes Schütteln in der Wirbelsäule, wahrscheinlich weil der Sitz so vibriert hat die ganze Zeit. Also ich glaube, dass wenn man die Möglichkeit hat, dann will man den schon in einer Leinwand dieser Größe sehen und auch mit einer PA, sagen wir mal, dieser Leistungsklasse. Aber ich erinnere mich noch an die 3D-Diskussionen im Vorfeld, bevor der Film rauskam. Insofern bin ich vielleicht auch ein bisschen voreingenommen. Aber Guillermo del Toro hatte sich bewusst dafür entschieden, den Film nicht in 3D zu drehen, weil er gemeint hat, 3D funktioniert nicht, wenn man quasi bildschirmfüllende Riesenroboter auf dem Schirm hat. 3D funktioniert eigentlich immer nur kleinteilig, auf verschiedenen Ebenen. Wir haben hier einen Gegenstand, wir haben hier 2 Darsteller, die sich quasi in einer Volltotalen gegenüberstehen oder so in verschiedenen Ebenen und so, dann funktioniert das. Funktioniert halt schlecht. So Guillermo del Toro, wie ich mich noch erinnere an seine Aussage, wenn man quasi Kamerafahrten um 300 Meter große Roboter hat. Das hat der Verleih dann offensichtlich anders gesehen, hat eben beschlossen, die Statistik spricht klare Worte, wir können mehr Geld verdienen, wenn der Film in 3D rauskommt und wir machen deswegen jetzt eine 3D-Post-Umwandlung. Guillermo del Toro hat sich dann, glaube ich, nicht mehr groß dazu geäußert, aber ich war sozusagen noch in vollem Wissen dieser Aussage, bin ich da reingegangen und tatsächlich gibt es nicht wirklich viel, also nennenswertes 3D in dem Film. Vielleicht ist das so das Positivste, was man drüber sagen kann, es stört halt auch nicht, weil das ist ja immer das Schlimmste, wenn man quasi das Gefühl hat, 3D ist eigentlich ein störendes Element in dem Ganzen und es reißt einen aus dem Film raus. Das war jetzt hier nicht so, aber es war jetzt auch nicht so, als ob das irgendwie großartig dem Film gegeben hätte, oder seht ihr das anders?
Ich fand, es war halt ordentlich eingesetzt. Also es hat einen, wie gesagt, nicht genervt oder gestört. Und ich habe vielleicht liegt es auch an so 2, 3 Szenen, wo es mir einfach gerade super gut aufgefallen ist. Gerade wenn so ein, da gab es glaube ich 1 oder 2 Szenen, wo auch so Hubschrauber um so einen Roboter rumgeflogen sind und so weiter und das sah schon sehr, sehr gut aus. Also mich wundert es auch gerade, ich habe mich nicht vorher darüber informiert, dass der dann jetzt, wenn das richtig ist, was du sagst, gar nicht in nativen 3D gedreht
wurde. Nein, das ist definitiv nachkonvertiert worden.
Also für nachkonvertiert, finde ich, sieht super, super gut aus.
Ich habe es in 2D gesehen, ich kann da nichts drüber sagen.
Okay, hattest du das Gefühl, dir fehlt was?
Nö, war total geil. War ein bisschen wenig, es war ein relativ kleines Kino, wo es ein Multiplex-Kino war, das heißt, es hätte vielleicht ein bisschen mehr Bums haben können, aber ich habe mich auch schon so sehr gut amüsiert. Aber um jetzt mal den, Satz, den ich vor einer Viertelstunde angefangen habe, fertig zu führen. Und dann gibt es die Optik und den Spaß, den irgendwie offensichtlich alle Beteiligten in diesem Film hatten und die Hommage an das Genre. Und dann gibt es natürlich noch so diesen Teil, der irgendwie so eine Story versucht und so was mit Dialogen und so. Und das ist dann natürlich jetzt nicht so das Stärkste, was dieser Film hat. Also ich meinte, er bedient sich halt so aller Tropes, die man halt so erwartet. So, er muss irgendwie zurück, back to duty für eine letzte große Mission und so. Und
ich war ja froh, dass er am Ende nicht noch geknutscht haben.
Ja, und das wollte ich jetzt gerade sagen. Aber er tut ein paar Dinge nicht. Und das finde ich sehr gut, welche Dinge er halt nicht tut. Also er tut halt nicht diese bescheuerte Fetischkamera irgendwie überall halbnackte weibliche Charaktere so. Stattdessen ist dann der Mann zwischendurch mal halbnackt, das ist immer eine schöne Abwechslung. Und dann am Ende wird nicht rumgeknutscht und es gibt irgendwie nur keine Romanze, die irgendwie so dann so rein geschuhhornt wird, weil es irgendwie nötig ist, unnötigerweise da irgendwie aufgezwungen wird. Also das finde ich sehr angenehm, auch wenn irgendwie die weibliche Hauptdarstellerin jetzt auch nicht so besonders viel Persönlichkeit hat, aber es hat ja keiner besonders viel Persönlichkeit, deswegen ist es auch nicht so schlimm.
Perfekt wäre es gewesen, wenn noch eine wichtige Figur gestorben wäre.
Ja, naja.
Noch eine? Ja, egal.
Ja, aber ich finde, also um vielleicht mal den Vergleich zu ziehen zu einem anderen Film, der auch sehr, sehr viel Bums hat, so Superman. Ja, wir reden jetzt nicht nochmal eine halbe Stunde über Superman, das haben wir ausreichend getan. Aber so, was die Story halt macht, ist, sie ist halt klar. Und das ist was irgendwie oft fehlt bei Filmen, die im Moment so ins Kino kommen, vor allem den großen. Und das finde ich sehr schön, wenn irgendwie klar gesagt wird, so was die Stakes sind, also so was verloren geht, wenn sie verlieren. Es sind nicht irgendwelche sinnlosen, albernen Verschwörungen und irgendwelche Subplots, wo dann irgendwelche Leute Pläne machen und irgendwelche sinnlosen Sachen passieren, um irgendwie so unnötige Komplexität reinzubringen, sondern es wird irgendwie klar gesagt, was passiert und die Charaktere werden irgendwie klar eingeführt. Ich finde es sehr, sehr, sehr schön, dass sie sich da auch zurückgehalten haben und das nicht unnötig.
Ja, ich glaube, der Film weiß halt, wo seine Stärken liegen und wo nicht. Und zumindest dann in der Schnittphase haben sie, glaube ich, da auch die richtigen Entscheidungen getroffen. Bin da ganz bei euch. Die fast erwartete, aber glücklicherweise ausbleibende Romanze und so ist sicherlich ein gutes Beispiel dafür, dass der Film halt weiß, worin er gut ist, nämlich halt Riesenroboter gegen Riesenmonster hauen sich tierisch aufs Maul. Und das ist auch, ja, eigentlich angenehm, dass man das auch mal wieder machen kann. So.
Und
besonders, wenn es halt handwerklich auch wirklich so virtuos ist wie hier.
Ja, und das Einzige, was mich zwischendurch etwas gestört hat, ist so, wenn dann so das Techno-Gelaber dann zu absurd wird, dann steige ich dann auch irgendwann aus, so wenn sie dann meinen, der riesige Mecha, den die Leute mit ihren Gehirnen kontrollieren, ist analog, ja, dann denke ich mir auch so, er wollte mich eigentlich jetzt...
Marcel, bist du noch da?
Marcel hat uns verlassen vor Wut.
Okay, Marcel hat uns verlassen. Dann nehme ich einfach mal an, dass wir so im Groben und Ganzen auch durch wären.
Ja.
Dann haben wir vielleicht einfach noch eine positive Überraschung für alle unsere Hörer, die so lange bis zum Schluss durchgehalten haben. Nämlich die freundlichen Menschen von der Firma 3D Supply. Das ist ein eine T-Shirt-Produktionsfirma. Marcel schreibt gerade, er hat einen Stromausfall. Dann bringen wir es, denke ich, mal ohne ihn schnell zu Ende. Also die freundlichen Menschen von 3D Supply haben uns angeschrieben und haben gemeint, ob wir vielleicht unseren Hörern was Gutes tun wollen. Und wir wollen natürlich unseren Hörern was Gutes tun. Und dementsprechend haben wir T-Shirts zu verlosen, nämlich deren 6. Und ihr könnt euch quasi frei aus dem 3D Supply T-Shirt-Sortiment eins aussuchen. Und wie ihr dann an dieses T-Shirt kommt, ist folgendermaßen. Ihr geht auf www.retinacast.de, klickt euch dazu in den Beitrag der Retinauten-Folge, das ist die Nummer 25, Und wir haben da unten eine hübsche Kommentarspalte und da schreibt ihr einfach rein, für welches Shirt ihr euch entschieden habt und warum ihr das wollt. Das ist so die kleine Aufgabe, die wir stellen. Und dann wird der Zufall die schönsten Begründungen auswählen und die 6 glücklichen Gewinner können das dann mitnehmen. Ich glaube, es gibt so im Gewinnspielkontext gibt es da eine ganz gute Chance für jeden, der endlich mal nicht mehr nackt sein will. Und genau, gebt vielleicht eine richtige E-Mail-Adresse an, damit wir euch dann auch quasi kontaktieren können, damit wir euch das zuschicken können, beziehungsweise damit 3D Supply euch das zuschicken kann. Und ja, bleibt uns eigentlich nichts zu sagen, außer wir sehen uns dann dort und bei der nächsten Retina-Cast-Folge. Mal schauen, was es wird. Vielleicht mal wieder eine richtige oder eine Pilotenprüfung oder natürlich eben die nächsten Retinauten.
In 2 Wochen. Sagen,
genau, in 2 Wochen. Ja, weiß noch nicht. Mal schauen, ob wir das schaffen. Ist gerade ein bisschen...
Ja. Wir sind gerade so ein bisschen in der Sommerpause, versuchen uns aber trotzdem an unseren Rhythmus zu halten.
Genau. Folgt vielleicht einfach @retinacast auf Twitter, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt oder ja, ansonsten kriegt ihr es ja wahrscheinlich über den Podcast-Feed ohnehin mit. Und wir sagen recht herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören bis hierhin. Danke nochmal an 3D Supply für die freundliche Unterstützung. Und ach, liebes Finanzamt, also wir kriegen hier nichts, nur um das nochmal klar zu sagen. Ja, bitte schickt uns keine Rechnung, wir kriegen kein Geld von 3D Supply, wir geben einfach nur Shirts von denen weiter. Ja? Vielen Dank fürs Zuhören. www.retinacast.de ist unsere Webseite, da könnt ihr euch in die Kommentarspalte eintragen. Ansonsten freuen wir uns auch über sonstige Kommentare. Ihr könnt uns auf Twitter folgen, einzeln oder dem Retinacast als Ganzen. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ich sag mal tschüss.
Tschüss.
Macht's gut.